Willkommen auf der Schatzinsel, dem Podcast von Goliath Watch aus Hamburg. Unterwegs auf der Suche nach dem guten Leben.
Wir sind hier in unserem Podcast heute in der Bramfelder Laterne und ich bin total froh, Klaus Täger bei mir zu haben. Ich frage ihn gleich mal, wer er denn überhaupt ist. Und Julian, mein Kollege, ist aus Münster per Handy direkt dabei. Vielleicht fragen wir erstmal, Klaus, wer bist du denn eigentlich und was ist das für ein Ort, wo wir heute hier, was trinkst du denn eigentlich?
Im Moment trinke ich fairen Kaffee und das hat natürlich auch seinen Grund, dass der einzige Kaffee, der hier getrunken werden darf, die Bramfelder Laterne, das Infozentrum Globales Lernen, ist eine Bildungseinrichtung für nachhaltige Entwicklung im Kirchenkreis Hamburg-Ost mit Schwerpunkt auf globales Lernen, die Gerechtigkeitsfrage, und hat natürlich, wie sich das gehört, als ein Beispiel, wie man Welthandel betreiben kann, wenn man das gerne möchte, einen großen Profi-Weltladen. Und dementsprechend gibt es hier natürlich nur bestes Hamburger Wasser und Fairtrade-Coffee. Ich selbst bin Pastor von Beruf. Das ist hier eine Einrichtung des Evangelischen Kirchenkreises in Hamburg. Und bin seit 2009 hier. Es geht um Seminare, Workshops für SchülerInnen, aber auch für LehrerInnen oder für Menschen, die sich auf ihr Referendariat vorbereiten. So in diesem Sinne. Wir haben ein großes Team und verschiedene Projekte. Und das eine Projekt, welches ich wenigstens mal nennen, das ist nämlich Fokus Global. Im Rahmen dieses Projektes treffen wir uns heute auch hier, wenn man so will. Ja, und Thomas, wir beide kennen uns ja schon ein bisschen länger. Was willst du noch wissen?
Ja, das war, glaube ich, schon mal der erste große Punkt. Wer bist denn du und wo sitzen wir hier und was trinken wir? Dann hole ich mal so einen Kollegen aus Münster dazu. Julian, wo sitzt denn du gerade und was trinkst denn du? Ich nehme jetzt auch mal einen Schluck von meinem Kaffee.
Jo, guten Morgen. Ich, genau, wie du sagst, ich sitze in Münster. Ich trinke gerade auch ein sehr gesundes Wasser. Für einen schönen Mojito ist es vielleicht noch ein bisschen zu früh. Aber Wasser tut's ja auch. Genau. Ja, woher kennen wir uns? Wir kennen uns dadurch, dass ich ein Praktikum bei dir gemacht habe, kurz und bündig. Vor ungefähr einem Jahr bin ich auf Goliath Watch gestoßen. Auch eigentlich schon immer Interesse für Konzernkritik gehabt, für die Themen. Und genau, jetzt versuche ich mich da einfach nach und nach inhaltlich so ein bisschen reinzuarbeiten, mit großem Interesse.
Super, besten Dank. Dann würde ich doch mal reingehen. Wir sind ja immer auf der Suche nach dem guten Leben. Und jetzt mal die Frage, gibt es denn diese Woche oder in diesem Monat, also wir sind jetzt im Februar, heute Vormittag sitzen wir hier im Hamburger Osten. Klaus, hast du irgendeinen Schatz, wo du sagst, ah, das ist total super, was sich im Wirtschaftsbereich positiv entwickelt hat?
Du hast mir die Frage schon vor ein paar Tagen mal gestellt und ich habe mir das Hirn zermartert, aber glücklicherweise gibt es ja doch immer wieder gute Meldungen, die komplett unbeachtet sind, so im Mainstream. Und ich habe eine wirklich gesucht und gefunden, dass es möglich ist, dass es ein Staat einem seiner indigenen BewohnerInnen das Recht gibt auf die Ausbeutung ihrer eigenen Ressourcen. Gold, Öl, Gas, was auch immer. Das passiert außerordentlich selten. Normalerweise muss man darum kämpfen und das ist mir jetzt in dem Moment auch mal egal, ob es um die Ausbeutung von fossilen Stoffen geht, aber das ist in Kanada passiert. Kanada hat dem indigenen Territorium Nunavut offiziell die Kontrolle über seine Bodenschätze übertragen. Und da gibt es große Vorkommen von Gold, von Öl, von seltenen Erden, Eisen und Kobalt, sprich Dingen, die wir brauchen für eine hoffentlich sinnvolle Energiewende. Und davon abgesehen, dass das für mehr Wohlstand sorgt, sorgt es vor allen Dingen aber auch für mehr Selbstwirksamkeit, Mitspracherecht und politische Einflussnahme dieses Völkchens.
Klaus, für den positiven Schatz im Wirtschaftsbereich. Ja, Julian, hast du irgendwas gefunden? Ich habe mit meiner Recherche so mindestens eine spannende Sache gefunden.
Okay, tatsächlich habe ich nichts aus der Wirtschaftswelt, Konzernwelt, was mir vielleicht einfach persönlich Hoffnung, so nenne ich es mal, Hoffnung gibt. Das ist ja auch alle mitbekommen, dass jetzt hier im Februar oder auch im Januar schon Proteste gegen rechts einfach deutschlandweit sich vergrößern. Am Donnerstag, am 16. kommt die AfD mal wieder nach Münster. Ich glaube, so war es jedes Jahr oder die letzten Jahre hintereinander auf jeden Fall, zum Neujahrsempfang. Und da wird es halt wie immer eine Demo geben. Ich glaube, ich rechne damit, dass sie auch so groß wird wie nie zuvor, sage ich mal. Wenigstens, dass dann doch so viele Leute vorbeikommen und geschlossen gegen rechts stehen. Das macht mir wenigstens ein bisschen Zuversicht, abseits der Wirtschaftswelt, vielleicht hängt das ja auch zusammen. Auch das ist ja ein Signal, was wir meiner Meinung nach brauchen einfach. Ganz kurz zu der Geschichte von Klaus in Kanada. Ist das wirklich so verankert, dass da das Wort Ausbeutung genannt wird? Das finde ich irgendwie interessant oder witzig. Das Recht auf die eigene Ausbeutung.
Ja. Nein, das war natürlich in Glatte gesprochen.
Okay.
Ich dachte die erhalten offiziell die Kontrolle über ihre eigenen Bodenschätze, aber allein die Formulierung, ja, dass sie die Kontrolle gnädigerweise übertragen bekommen, ihre eigenen Bodenschätze, ist natürlich auch schon eine wunderbare Formulierung. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, ja. Ja. Aber es ist natürlich nicht selbstverständlich. Das wissen wir.
Genau. Ja, das wissen wir leider.
Ich würde vielleicht nochmal anschließen, weil das passt relativ gut, was Julian sagt. Also wir müssen, glaube ich, irgendwann mal diese Frage, welcher Zusammenhang zwischen Wirtschaft und AfD steht, das müssen wir irgendwann mal erörtern. Das wäre, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Mhm. Und da passt er relativ gut, weil es gab ja diese Woche kam der neue erste Wirtschaftspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung raus, Armutszeugnis. Und die sagen auch explizit, die machen diesen Podcast, über Wirtschaft zu reden, um eine Arbeit gegen die AfD und den Neofaschismus zu machen. Also total spannende Dynamik. Was ich vielleicht nochmal erwähnen will, was auch total finde ich eine positive Sache. Es gab ja die große Recherche- und Dokumentationssendung Die geheime Welt der Superreichen vor Weihnachten. Und auf diesen Dokumentarfilm jetzt hin gab es eine große Kritik an der Mitarbeiterin im Bundesfinanzministerium, die Abteilungsleiterin für Erbschafts- und Vermögensteuer. Und die ist jetzt umgesetzt worden im Finanzministerium. Die hat ihren Posten aufgrund der Dokumentation verloren. Ist natürlich so nicht kommuniziert vom Finanzministerium, also von Herrn Christian Lindner. Aber die hat jetzt nicht mehr die Stelle, die sie vorher hatte. Genau, das finde ich schon eine positive Hinweis, dass ja schon Öffentlichkeit und Journalismus auch eine Wirkung zeigt. Super, damit haben wir ja schon mal was gefunden auf unserem Weg hin zu der heutigen großen Frage. Wir haben ja letztlich angekündigt, darf ich denn bei Rheinmetall arbeiten oder generell gefragt, man muss ja irgendwie Geld verdienen und wie kann ich das eigentlich machen? Also ist es denn eigentlich legitim, bei Rheinmetall zu arbeiten? Und das ist eine ganz gute Frage an jemanden, der ja Pastor ist und aus so einer christlichen Grundethik ja arbeitet. Was sagst du eigentlich du, Klaus, dazu? Darf man jetzt bei Rheinmetall arbeiten? Insbesondere heute ist ja Olaf Scholz ja bei Rheinmetall und eröffnet die neue Fabrik. Ja, ist es eigentlich legitim, bei Rheinmetall zu arbeiten? Was sind da eigentlich Anhaltspunkte dafür, um ja oder nein zu sagen?
Ja, das kommt immer darauf an, ob du mich als Christ, als Mensch oder als Pastor fragst. Das fällt nicht unbedingt einheitlich aus, denn die drei Personen, die diskutieren, in mir selbst natürlich auch. Aber was ich persönlich dazu beitragen kann, als Mensch erstmal, ich bin ja ein bisschen älteren Semesters und ich weiß noch, dass das früher Zonenrandgebiet gewesen ist. Und dass Menschen, die nicht aus diesem Gebiet wegziehen wollten oder sogar angelockt wurden aufgrund der besonderen Förderung, natürlich froh waren über sichere Arbeitsplätze. Das konnte ich aus familiären Gründen, ich konnte das sehr, sehr gut nachvollziehen. Ein zweiter großer Anbieter war Bekum, die haben Maschinen gebaut für die Großindustrie, für PET-Flaschen, wie auch immer. Und man kann natürlich überlegen, was ist nun moralisch einwandfrei oder nicht. Das ist vielleicht ein Aspekt. Und Rheinmetall war ein sehr guter Arbeitgeber, hat natürlich auch profitiert von der besonderen Förderung im Zonenrandgebiet. Auf der anderen Seite habe ich es überhaupt nicht verstehen können, dass einer meiner Verwandten aus der Autoindustrie damals gewechselt ist in den Bau von Panzern. Da war ich noch sehr viel jünger. Ich habe das für moralisch verwerflich gehalten, eindeutig. Und ich war nie der Meinung, Frieden schaffen mit, wie hieß es früher, sogar mit immer weniger Waffen. Das war natürlich blanker Zynismus in meinen Ohren. Und deswegen tue ich mich sehr, sehr schwer damit. Und ich persönlich würde nicht bei Rheinmetall arbeiten. Ich würde eher irgendwo in ein anderes Bundesland ziehen, würde meine Heimat aufgeben. Aber ich bin vor diese Frage auch nicht gestellt worden. So, und jetzt habe ich diesen kleinen Ort Unterlüss, 3.500 Einwohner, ehrenamtlicher Bürgermeister, also gar nichts Weltbewegendes. Die kriegen einen Haufen Kohle dafür, dass sie Rheinmetall da haben, können damit auch, es kommt mir schwer über die Lippen, mit diesem Geld richtig gute Dinge tun, von der Turnhalle bis zum Schwimmbad, keine Ahnung, Kindertagesstätten, und sind auf dieses Geld in dieser strukturschwachen Region natürlich auch irgendwie angewiesen, auch wenn das eine Plattitüde ist. Deshalb tue ich mich ein bisschen schwer. Und es gibt ein drittes Kriterium, Thomas, und das könnte man mal diskutieren, einer Zeit, furchtbare Formulierung, also im Moment scheint es den drei Personen in mir auf jeden Fall so zu sein, dass ich es für unglaublich scary, wie nennt man das, für belastend, für unmöglich und widersinnig und skurril halte, dass plötzlich Rüstungsindustrie sowas von gehypt wird und dass das plötzlich die Welt rettet. Also nicht Friedensgespräche oder so oder Diplomatie oder was auch immer oder interkulturelles Learning oder so, sondern nein, wir brauchen einfach mehr Granaten und bla bla bla. Und gleichzeitig aber auch das Gefühl, ich kann mich ja nicht gegen wehren, gegen das Gefühl, dass das, was die Linie, die Herr Putin da überschritten hat, dass sie sogar mich dazu bringt, darüber nachzudenken, ob man Menschenrechte und Völkerrecht nicht auch manchmal mit Waffengewalt verteidigen muss. Mhm. Und dazu braucht es natürlich eine gewisse Ausrüstung. Aber das, was dahinter steht von der Rüstungsindustrie, die Begeisterung, schon immer mit Mord und Totschlag Geld verdient zu haben, entschuldigt bitte, dass ich das so stammtischartig so raushau, die Begeisterung kann ich nicht teilen. Und ich habe allergrößte Angst, dass wir uns auf eine Rüstungsspirale zubewegen, die nichts mehr mit Herrn Putin zu tun hat und die bisher immer im Geheimen schon längst stattgefunden hat, aber jetzt plötzlich en vogue ist und völlig akzeptiert von normalen Menschen auf der Straße.
Julian, wie geht's denn dir damit? Du bist ja noch ganz relativ Anfang in deiner Berufslaufbahn. Du studierst jetzt, hast ja auch schon eine gewisse Wahl getroffen. Wie siehst du denn das?
Ja, das Thema Rüstung, beziehungsweise das Thema, genau, wie darf man sich verteidigen, wie soll man sich verteidigen, da habe ich mich tatsächlich auch immer sehr schwer getan, mir klare Meinung zu bilden. Also da bin ich sehr hin und her gerissen. Genau, bezüglich auf das, was du, Klaus, gesagt hast, frage ich mich, wo genau stellst du das fest? Einfach durch die Rhetorik der Politiker? Hast du da irgendwie Statements seitens irgendwelcher, also zum Beispiel von Rheinmetall bekommen oder mitbekommen, dass du da irgendwie merkst, okay, da ist irgendwie liegt so eine gewisse Kriegslust in der Luft? Oder das würde mich einmal interessieren. Oder wie ist persönlich, kann ich da auch sagen, also da ist auch bei uns, bei mir in der Familie ein Mitglied, was da scheinbar kein Problem zu haben scheint, einfach da, ja, mit Hilfe dieser Wirtschaftssparte sein täglich Brot zu verdienen und das auch nicht wenig, muss ich dazu sagen. Genau, das ist natürlich dann auch ein persönliches Ding. Ich persönlich habe es dann auch nie so richtig verstanden. Ich meine, es gibt ja auch andere Bereiche, in denen das Geld nicht wenig fließt. Genau, so viel von mir. Die Frage, darf man bei Rheinmetall arbeiten, ist natürlich auch immer die Sache, das dürfen. Man darf alles. Ist es vielleicht aber moralisch verwerflich? Das ist vielleicht die andere Frage.
Julian, vielleicht darf ich da zwei Sachen zu sagen. Das eine ist, wenn man auf die Webseiten der Rüstungshersteller geht, ob das Lürssen ist, die Werft, oder ob das Rheinmetall ist, bin ich nicht die Zielgruppe. Und deshalb ist es umso erschreckender, dort mit aller Deutlichkeit präsentiert zu bekommen, welche mörderischen Waffensysteme dort mit dem Ziel, Menschen umzubringen, beworben werden, in allerdeutlichster Ausführlichkeit mit kleinen Filmchen. Und man sieht eben sehr deutlich, wozu die Waffe gut ist. Und gut ist sie immer nur dafür, Krieg zu führen. Da bin ich aber nicht die Zielgruppe. Und deshalb, wenn du darauf gehst, siehst du, dass die schon immer, wohl wissend, dass sie eine andere Zielgruppe damit erreichen wollen, sehr, sehr offen ihr Geschäft dargestellt haben. Da gibt es überhaupt keine moralischen Bedenken. Moralische Bedenken gibt es beim Export von Waffen. Da werden dann Panzerteile eben klassifiziert, wenn sie über den Hamburger Hafen verschifft werden, als in einer Klassifizierung, da sind auch Heizungsteile mit dabei, solange keine Munition an Bord ist, ist ein Panzer versteckt in der Klassifizierung bei Heizungsteilen oder bei anderen metallischen Geräten, keine Ahnung. Das kann man alles auf dem Transparenzportal in Hamburg eben nachvollziehen über den Hamburger Zoll. Da sind sie ein bisschen vorsichtiger. Und jetzt ist etwas passiert, dass sie auch selbst in diesem Bereich nicht mehr vorsichtig sein müssen. Denn plötzlich kommt Herr Scholz und macht den ersten Spatenstich mit seiner dänischen Kollegin. Und sie gehen damit in Öffentlichkeit, weil sie ja die Verteidigung der westlichen Welt damit sichern. Und
da als Rechtfertigung quasi.
Ja, und sind richtig stolz drauf. Es gibt keine moralischen Bedenken mehr gegen die Produktion von Waffen und Munition. Und da sage ich jetzt als Mensch, nicht in meiner Funktion als Bildungsanbieter und fernab vom Beutelsbacher Konsens oder so, sage ich als Mensch, da kriege ich, euphemistisch gesagt, da ernsthafte Bedenken, wie sowas plötzlich geframed wird, politisch geframed wird, in den ganz normalen Nachrichten für einen wirklich normalen in Anführungszeichen Standardmenschen, der eben abends noch die Tagesschau guckt. Und persönlich würde ich sagen, da wird mir richtig übel vor Angst.
Stichwort ja. Tagesschau, falls ich nochmal einhaken darf.
Ja, darfst du kurz einhaken, dann würde ich es nochmal ein bisschen allgemeiner ziehen, aber leg nochmal nach.
Okay, ja, Stichwort Tagesschau einfach. Da habe ich nämlich auch heute Morgen einfach einen Artikel gelesen, wo drüber geredet wird, als wäre das eine, in Anführungszeichen, ganz normale Wirtschaftssparte, eben in einer größeren Serie produzieren müsse und großflächiger und expansorisch eben, ja, Waffen in Großserie statt in Manufaktur ausblenden würde, um was es da eigentlich geht. Also das wird da schon, kann man jetzt diskutieren, weniger bewusst oder bewusster, außer Acht gelassen, um was es da eigentlich geht.
Genau, ich würde vielleicht nochmal erweitern, weil wir sind jetzt relativ stark in diese Verteidigungs- und diese Angriffskrieg- und Kriegsfrage ja reingegangen. Also was soll eigentlich eine Rüstungsindustrie in einem Konzept von Verteidigung und Krieg, ja, und Friedensschaffung spielen? Der Punkt ist aber halt schon, was wir halt schon erleben, was du jetzt, Klaus, angedeutet hast, dass das ja schon sehr expansiv jetzt gemacht wird. Und das ist ja schon, dass wir Rüstungsexporte haben in Krisengebieten, die genehmigt werden, dass die Rüstungskontrollen ja teilweise sehr stark zurückgefahren, was wir am Anfang gesagt haben, wenn jetzt die Rüstungsindustrie ausgebaut wird, muss es eine stärkere Kontrolle geben. Ja, also es gibt ja diese große Kritik an diesem industriellen militärischen Komplex aus der USA, dieses Wort, dass eigentlich, wenn wir eine Rüstungsindustrie haben, eigentlich die Gefahr besteht, dass sie sich verselbstständigt. Und was wir jetzt erleben, was du jetzt geschildert hast, dass eigentlich immer mehr Rüstung produziert wird und dass ja dann die beste Nachfrageschaffung für Rüstungsunternehmen ja dann der Krieg ist. Weil dann werden die Rüstungsbestände abgebaut und dann kann man wieder neue Munition verkaufen. Also diese Gefahr besteht ja. Aber die Frage ist ja, wenn ich jetzt Leute sehe, ja, die jetzt sagen, okay, wird eine neue Munitionsfabrik gebraucht, ist ja für die Ukraine, ist ja gut, aber trotzdem muss man sich doch erfragen, wenn ich bei Rheinmetall arbeite, wie gehe ich eigentlich damit um, weil mit dem, was ich produziere, das ist ja jetzt nicht irgendwie ein Kinderwagen, sondern es sind ja Waffen, die in dem jetzigen Kontext ganz klar für die Ermordung von Menschen produziert werden. Und die Todeszahlen sind ja enorm, ja, die wir sehen global. Da ist ja schon die Frage, kann ich eigentlich so einen Job annehmen oder wie muss ich mich eigentlich in meiner Berufswahl da eigentlich entscheiden, was ich denn da eigentlich mache? Das ist das eine, also die moralische Ebene. Und die andere Ebene, da würde ich vielleicht danach nochmal drauf kommen, ist ja diese, was du ja angedeutet hast, die Frage, ich muss ja irgendwie Geld verdienen. Ja, ob es jetzt als Kommune ist, muss ja irgendwie die Straßen, der Kindergarten finanziert werden. Ich muss auf der anderen Seite irgendwie einkommen. Aber wie geht man eigentlich moralisch an sowas eigentlich ran? Wie, welchen Beruf ich mache? Gibt ja andere Sparten ja auch. Da habe ich mir ja anschaue, wir haben ja Airbus hier in Hamburg sitzen, die haben ja auch eine Rüstungssparte, ja, und wir waren letztlich mal bei der Werksführung von Airbus und da wird natürlich dann ja auch der tarnfarbene Schlüsselanhänger von Airbus dort im Merchandise-Shop angeboten. Also geht ja in die Richtung, was gesagt hat, die pushen ist ja schon relativ auch offensiv, das ist jetzt bei Airbus noch relativ klein, aber trotzdem, also wie kann man da eigentlich moralisch eigentlich überhaupt in die Frage rangehen, wo ich denn arbeiten sollte, moralisch gesehen?
Thomas, du machst da ein Megafass auf. Weil auf der einen Seite siehst du, wie auch die Bundeswehr Werbung für sich macht, mit dem Spruch, mach, was wirklich zählt. So. Auf der anderen Seite weißt du auch, dass selbst in der industriellen Produktion von Waffen, von Munition bis hin zu Phosphormunition, also wirklich Dinge, wo wir wissen, wie schlimm das alles ist, die Entfremdung von dem, was du dir herstellst, so groß ist, dass du das wunderbar verdrängen kannst, für wen du arbeitest, was du da tust und welche Konsequenzen das hat. Wenn du aber anfängst, dich diesen Themen zu öffnen und dann du lernst, was man niemandem zumuten kann, der einfach nur arbeiten will und Geld verdienen, ich sag's mal ganz einfach, dann wirst du natürlich an deine Grenzen kommen und es gibt sicherlich auch Menschen, die dann sagen, nee, ich kann das nicht mehr vertreten. Kündige, ich gehe woanders hin. Das ist ja nicht ausgeschlossen, dass es diese Menschen gibt, aber die haben sich mit den Themen beschäftigt. Und was du auch angesprochen hast, ist, das Ziel von Rheinmetall, und dann machen sie ihre Sache gut, aus ihrer Sicht, wenn die Perspektive wechselst, das Ziel von Rheinmetall ist, Geld zu verdienen, auch für Aktionäre. Und sie machen das in dem Moment gut, wo sie mit wenigen Produktionskosten viel Kohle machen. Und wenn es dann um Rüstungsexportbeschränkungen geht beispielsweise, sie haben auch ein Werk in Südafrika. Das ist überhaupt kein Problem. Sie können auch verschiffen aus Großbritannien. Immer so, dass selbst der deutsche Staat bei aller Kontrolle, die nicht stattfindet, wenn du dir Rüstungsexportberichte liest jedes Jahr, und ich habe das jahrelang getan, dann siehst du, dass da eine rudimentäre Kontrolle stattfindet und überall da, wo es schwierig wird, betrifft es die Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland und du findest nichts drüber im Rüstungsexportbericht, der veröffentlicht wird. Das heißt, es wird auf der einen Seite alles dafür getan, dass eine Kriegsführung immer nur im Interesse der eigenen Person ist. Mach, was wirklich zählt. Es wird die Freiheit verteidigt, die Demokratie im Endeffekt noch als einzig mögliche Form offensichtlich des Zusammenlebens oder der Politik. Und gleichzeitig geht es nur darum, dass man Geld verdient. Und als allerletztes, ich will nicht zu viel reden, aber als allerletztes, wenn hier Menschen in Seminare kommen und wollen was darüber wissen, dann haben wir eine große Weltkarte und dann schauen wir, wer sind die Big Five der Rüstungsindustrien, dann gucken wir mal, führen die eigentlich selbst Krieg. Bis zum Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine war es so gewesen, dass die Big Five hier und da irgendwo an Kriegen beteiligt sind, aber letztendlich haben sie davon gelebt, dass woanders Kriege geführt wurden in Ländern, die eben nicht die Möglichkeit haben, selbst ausreichend mörderische Waffen zu produzieren. Das heißt, es ist sehr, sehr deutlich für alle Menschen, die sich damit beschäftigen, es geht ums Geld und nicht um Friedenssicherung oder sonst irgendwas. So, und wenn du es schaffst, als Mensch die Moral so weit in den Hintergrund zu drängen, also das alles zu verdrängen, wie ein Bomberpilot, der nur noch einen Knopf drückt und nicht weiß, was mit der Bombe passiert, dann schaffst du auch dieses mörderische System aufrechtzuerhalten. Aber in dem Moment, wo du es als Thomas hinterfragst, der bei Rheinmetall arbeitet und das, was wir hier besprechen, dann alles reflektiert und guckt, kommst du in echte Schwierigkeiten, behaupte ich jetzt mal. Mich würde mal interessieren, wer alles bei Rheinmetall so kündigt und warum. Da gibt es bestimmt keine Untersuchung zu, aber es wäre bestimmt interessant.
Ja, ja, es wäre total spannend, sich das einfach mal mit den Leuten zu reden. Also, was du jetzt gerade erzählt hast, dockt ja eigentlich relativ stark jetzt an eine allgemeinere Debatte an. Wir hatten jetzt ja die große Debatte zum europäischen Lieferkettengesetz, wo ja dann auch aus der FDP ja so Argumente kamen, die sie dann so anhörten. Ja, aber da gibt es halt irgendwie Kinderarbeit, aber da können wir ja nichts tun. Es geht ja hier um Arbeitsplätze und die Unternehmen nicht überfordern. Da wird ja auch eine moralische Frage gestellt, wenn ich als Unternehmen ja weiß, dass in meiner Lieferkette Kinderarbeit ist. Und das ist ja bei vielen kakaoproduzierenden Unternehmen, also die sehr, sehr große Probleme haben, so die Untersuchungen ja von Friedel bei Südwind. Ja, wo die halt sagen, ja, wir haben da einfach ein großes Problem. Also man kann es ja von Rheinmetall, was teilweise relativ jetzt nicht mehr so klar, wie ich sage mal, vor 10 Jahren ist, aber halt eher dann noch klarer ist, dass es jetzt nicht irgendwie, aber ich habe ja in vielen Bereichen diese moralischen Dilemmata in Berufsfeldern. Wo gehe ich jetzt mit und wo sage ich, nee, das ist einfach schlimm. Und wir haben halt Leute, wenn ich jetzt mal nochmal Facebook reinnehme, Francis Haugen, die ja gesagt hat, ja, dieses Unternehmen weiß, dass sich Jugendliche auf Instagram mit diesem Hass und mit diesem überzogenen Selbstbild, das da irgendwie produziert wird, bis hin getrieben werden zum Selbstmord. Ja, und Francis Haugen sagt, deswegen kann ich bei diesem Unternehmen nicht arbeiten und mache das öffentlich. Ja, und das ist ja schon die Frage, wie man eigentlich in einem Berufswelt, die ja immer ambivalent ist, was wir jetzt ja bei Rheinmetall sehr exemplarisch herausgestellt haben. Aber man muss doch irgendwie, einerseits bin ich ja gezwungen, ja Geld zu verdienen, was ja irgendwo legitim ist. Ich bin ja gezwungen, aufgrund der Situation, wo wir leben, dass ich ja kein irgendwie gesichertes Grundauskommen habe in unserer Gesellschaft. Also Bürgergeld ist ja eigentlich zu wenig, um zu leben. Also ich muss ja irgendwie meine Arbeitskraft verkaufen. Ich bin ja irgendwie lohnabhängig in diesem System. Und das Zweite ist ja, ich will aber doch moralisch leben, obwohl eigentlich das ganze System sehr stark auf Profit, auf Geld machen ausgerichtet ist. Hast du da so Hilfen, wie man sich da durchbewegen kann? Wo tue ich da den Gradmesser einstellen? Was wäre eigentlich so, um da trotzdem in diesen Widersprüchen gut zu leben? Hast du da so eine Hilfestellung?
Also, ich möchte jetzt nicht vorwerfen, dass du Äpfel mit Birnen vergleichst oder so, weil beides ist Obst. Und ich glaube, es gibt schon ein paar rote Linien. Entschuldige den Ausdruck. Da finde ich, ist es sehr, sehr einfach. Also mit dem Aufwand an Bürokratie und dass es was kostet, zu entschuldigen, dass man sich nicht für Menschenrechte einsetzt, wie im Lieferkettengesetz, da muss ich sagen, entschuldige, die haben sich selbst entlarvt. Also das funktioniert überhaupt nicht. Was Rheinmetall angeht, muss man gucken, wie ist es aktuell oder wie ist es nicht. Aber es gibt eigentlich keinen Königsweg aus dieser Hausnummer raus. Ich würde Julian gerne mal fragen. Nehmen wir mal an, Julian, du würdest in Münster Friedenspädagogik studieren.
Mhm.
So. Oder International Affairs oder sonst irgendwas. Und du hättest die Chance, Rheinmetall zu beraten in die Richtung, mit wem sie eigentlich Geschäfte machen. Na, also so wie meinetwegen eine meiner Lieblingskolleginnen zu Blum und Voss gegangen ist zum Thema Lieferkettengesetz und sich da versucht durchzusetzen mit ihrem Thema. Und würdest du das tun oder hättest du moralische Bedenken oder hättest du das Gefühl, du könntest wenigstens einwirken auf Rheinmetall, dass sie mit bestimmten Staaten keine Geschäfte machen und zwar nicht, weil es Probleme mit der Öffentlichkeit gibt, also an den IS zu liefern, meinetwegen oder so, sondern weil es eben Menschenrechtsbedenken gibt, weil man das Gefühl hat, da werden vielleicht auch Regierungen unterstützt, die kurz vor einem Bürgerkrieg stehen oder gegen ihre eigenen Leute kämpfen oder was auch immer. Würdest du das trotzdem tun oder was wären deine moralischen Bedenken, wenn du sie hättest?
Also ja, ich habe sie. Ich habe diese moralischen Bedenken schon, ohne jetzt hier irgendwie mich aufspielen zu wollen. Aber auch wenn ich zum Beispiel, sagen wir, ich hätte Politikwissenschaften studiert oder International Affairs, wie du es nennst, ich hätte nicht das Gefühl, dass ich von dort aus irgendwas in die für mich positive Richtung entwickeln könnte. Also wirklichen Beitrag zum Frieden, sage ich jetzt mal, oder zur Abrüstung leisten könnte. Klar, es ist auch sowieso so ein großes Unternehmen, dass vielleicht eine einzelne Person jetzt nicht den großen Impact hat, aber auch sonst, unabhängig davon, hätte ich nicht das Gefühl, dass sich da was ändern lässt, sondern dass ich da eher wie in so einen Sog reingesaugt werde, wo ich mich eben anzupassen habe an die Gegebenheiten als Arbeitnehmer, als Lohnarbeitnehmer in die Strukturen quasi reingehen muss und mich denen anpassen muss und eher einfach meinen Job tun müsste. Was übrigens auch ein Grund ist, warum ich jetzt zum Beispiel, also ich studiere Geografie und auch Wirtschaft, Sozialthemen sind alle mit drin, politische Themen, aber es ist ein Grund, warum ich dann zum Beispiel nicht Politikwissenschaften studiere, weil ich mir das genauso vorstelle, dass man dann doch irgendwo als Berater von irgendeiner Firma reingeholt wird, als politischer Berater vielleicht, und da eben einfach eher das Spiel mitspielen muss. Zumindest so mein Gefühl. Klar, man kann immer sagen, aber du hast das doch selber in der Hand, du kannst ja selber gestalten und so weiter. Mir gegenüber stellt sich das Gefühl der Selbstwirksamkeit aber eher nicht ein, wenn ich an sowas denke. Ich weiß nicht, ob ich jetzt deine Frage beantwortet habe.
Doch, das hast du.
Frag gerne nochmal nach.
Nee, im Prinzip hast du die Frage beantwortet, aber du hast damit auch die Frage beantwortet, ob du es für möglich hältst, Systeme von innen heraus wenigstens, wenn schon nicht zu verändern, in eine Richtung zu lenken, bei der du mitgehen kannst. Also Dinge wirklich im Kleinen zu verhindern, die dort vielleicht beschlossen werden.
Ich glaube, das ist nicht unmöglich. Jetzt Stichwort zum Beispiel, genau, Lieferkettengesetz. Es ist einfach nur meine Vorstellung, aber da stelle ich mir vor, da könnte man vielleicht sogar ein bisschen mehr verändern. Ich glaube auch nicht wahnsinnig viel, gerade genau aus dem Inneren heraus, als einzelne Person oder als einzelne Gruppe. Ich glaube, wie gesagt, so zumindest ist meine Vorstellung, gerade im Rüstungsbereich, sehr, sehr schwierig. So stelle ich es mir jedenfalls vor.
Damit sagst du aber, entschuldige, Thomas.
Du darfst gern weitermachen, aber Klaus. Wir kommen langsam zum Ende, aber ich würde nur mal einen Punkt hier noch einwerfen, aber auch erstmal, Klaus. Ja,
damit sagst du aber auch, dass Rüstungsindustrie, obwohl es Staaten gibt, die Menschenrechte mit Füßen treten, die andere Völker überfallen und, also die ja überhaupt keine moralischen Bedenken haben, dass Rüstungsindustrie und vielleicht sogar Militär per se etwas ist, wo du sagst, das darf es eigentlich bei uns gar nicht geben, oder? Gehe ich da jetzt zu weit? Also Costa Rica hat, glaube ich, keine Armee als einziges Land der Erde und die haben auch bis jetzt überlebt, aber ich weiß nicht, ob das nun wirklich ein gutes Beispiel wäre. Aber würdest du so weit gehen zu sagen, Bundeswehr, NATO, Rüstungsindustrie per se, der Bau von Panzern, von Granaten, von Abwehrwaffen, keine Ahnung, wenn es die überhaupt gibt. Da gibt es nicht einen einzigen Punkt, wo du sagen würdest, ja, eigentlich macht es doch Sinn.
Aus meiner Sicht heraus oder aus meiner utopischen Sicht heraus vielleicht, ja, kann ich schon mit einem klaren Nein antworten. Also es macht keinen Sinn für mich. Ja, aber da kommt dieses klassische, ja gut, wir leben halt nun mal in einer Welt, in der es nicht so ist, in der der utopische Gedanke eben nicht Realität ist. Deswegen, genau das ist diese Ambivalenz vielleicht auch, die wir hier festhalten können, dieses Hin- und Hergerissensein zwischen genau den beiden Polen. Wie gesagt, wenn du mich nach meiner wirklich persönlichen Einschätzung oder von meinem Weltbild aus vielleicht fragst, dann kann ich dir mit einem klaren Nein antworten eigentlich.
Ja, da sitzen wir im selben Boot und trotzdem die Ambivalenz, die ist natürlich, wow, die macht es einem nicht leicht.
Ja, genau, und da wollten wir ja immer rein mit unseren Gesprächen. Wie kann ich eigentlich in dieser sehr widersprüchlichen Welt eigentlich irgendwie eine Orientierung finden, um halt schon einen Schritt näher hin zum guten Leben zu kommen? Ich wollte jetzt noch eine Frage stellen, weil ich war in der USA und ich fand eigentlich, in den USA gibt es diesen total coolen Spruch, to make a difference, mach einen Unterschied. Also schon sich zu fragen, wie kann ich eigentlich mit meinem Leben eigentlich so wirken an dem Ort, wo ich bin, dass dadurch ein Unterschied entsteht. Ja, und das finde ich eigentlich total, also für mich immer so ein großer Punkt gewesen, zu sagen, okay, wenn ich irgendwie beruflich tätig bin, Geld verdiene, klar, ich habe halt diese systemischen Zwänge, ich muss ja irgendwie Geld verdienen, auf der anderen Seite will ich halt schon auch, soweit es halt in meinen Möglichkeiten ist, aber schon einen Beitrag leisten, um halt zu einer gerechteren, menschengerechteren Wirtschaft und Welt zu kommen. Wäre sowas für dich eigentlich ein spannender Leitbild oder kennst du den Spruch und was löst es bei dir so aus?
Ja, ich kenne den und ich kenne auch noch einen anderen Spruch dazu oder mehrere Kalendersprüche sozusagen. Das löst ganz viel in mir aus und das ist eigentlich das Einzige, was mich am Arbeiten hält sozusagen. Aber es gibt auch den Spruch, den unser Wirtschaftsminister mal gebracht hat, das, was wir jetzt zu entscheiden haben, ist richtig, aber ob es gut ist, weiß ich nicht. Und das auf Rüstung bezogen. Damals ging es um diesen Kriegseintritt der Bundesrepublik Deutschland. Ich nenne es jetzt mal Kriegseintritt, was es ja völkerrechtlich gar nicht ist, solange wir nur Waffen liefern. Und trotzdem bin ich der Überzeugung, eine der wichtigsten Kompetenzen in unserem Arbeitsbereich ist, dass wir gucken müssen, eine der wichtigsten Kernkompetenzen des globalen Lernens ist es, zu erkennen, was ist mein Wirkungsraum? Wo kann ich den Unterschied machen? Und damit meine ich nicht einfach als Konsument weniger fliegen, weniger Auto fahren, bla bla bla, sondern wo kann ich wirklich einen Unterschied machen? Wo kann ich wirken, politisch wirken in meiner Umgebung? Ist es die Familie? Ist es die eigene Schule, in der ich arbeite? Ist es meine Institution? Und dass ich da den Unterschied machen will und mich nicht an den großen Themen abarbeite. Aber, und das ist das Letzte, dass ich die Erlaubnis habe und allen die Erlaubnis gebe, eine Haltung zu entwickeln. Das heißt, wenn ich hier Schülerlein vor mir habe, die sich mit Krieg und Frieden auseinandersetzen, mit fairem Handel, dann wissen die ganz genau, sie haben keine Möglichkeit der politischen Einflussnahme. So. Aber sie dürfen trotzdem eine Haltung entwickeln. Und ich bin groß geworden mit Sprüchen wie, mach's doch besser. Du hast doch gar keine Ahnung, von was du sprichst. Du kannst es doch auch nicht besser. Und da habe ich immer gesagt, aber ich habe keine Haltung dazu entwickeln. Und die darf ich auch vertreten. Und das finde ich enorm erleichternd und entlastend für mich. Und die kann man immer hinterfragen, die Haltung. Man kann sich Wissen draufschaufeln, kann sagen, naja, gut, okay, die Haltung ändert sich auch mal. Oder ist ambivalent, wie Julian und ich das eben rausgearbeitet haben bei der Rüstungsfrage oder Militärfrage. Aber die Erlaubnis allen Menschen zu geben, zu sagen, mach den Unterschied da, wo du es kannst und finde, das ist eine Kompetenz, finde raus, wo kannst du es? Was ist dein Aktionsradius? Und gleichzeitig zu sagen, und bei dem, wo du nichts ändern kannst, entwickel eine Haltung und die darfst du vertreten, ohne Ende. Du darfst gegen Atomkraft sein, ohne Physiker zu sein. Du darfst dir die Expertise von den Scientists for Future holen, was das 1,5-Grad-Ziel angeht, ohne dass du Wissenschaftler bist. Und du darfst deine Haltung vertreten und deine Meinung. Das finde ich ganz wesentlich zur Emotivierung von Menschen.
Das ist ja
finde
schon.
Ich schön.
Ach, ja, super. Dann. Also, Julian, hast du noch was? Weil ich glaube, das ist ja schon der Schatz der Folge, würde ich mal jetzt sagen. Das hat ja Klaus so zusammengefasst, was wir jetzt eigentlich diskutiert haben. Julian, hast du noch was?
Ja, nee, genau darauf wollte ich auch hinaus. Also ich halte für mich jetzt daraus, was du, Klaus, gesagt hast, fest. Haltung ist das Instrument, was uns vielleicht der Schatzinsel auch ein bisschen näher bringen kann, beziehungsweise dem guten Leben näher bringen kann. Haltung als einfach als einen Aspekt, den wir da vielleicht, was angeht, immer im Kopf haben sollen.
Genau. Super, dann danke ich. Klaus, hast du noch ein großes Schlusswort für uns? Willst du uns noch was mitgeben auf der weiteren Fahrt zum guten Leben?
Ach, um Gottes Willen, nein. Ich bin jetzt nicht der Mensch. Ich bin kein Prediger, sozusagen. Was ich von dir gelernt habe, Thomas, da hast du mich auch beeinflusst in unseren Gesprächen, die wir immer mal so zwischendurch auch hatten. Das ist die Hoffnung nicht aufzugeben, immer wieder dahin zu gucken, wo wir wirklich was bewegen können und wo sich vor allen Dingen schon was bewegt hat. Und Aktivismus nicht gegen Haltung auszuspielen und zu sagen, du bist ja nur so ein Sesselaktivist, weil du gehst ja gar nicht auf die Straße und schmeißt Farbbeutel, sondern du sagst ja nur, das ist gut, dass andere das tun, so als kleines Beispiel, sondern dass alles, was wir tun, innerhalb unserer Arbeit, auch in der sozial-ökologischen Transformation, dass das alles wirklich einen Sinn macht. Deshalb bin ich froh über die Schatzinsel. Mir ist eben erst klar geworden, was für ein toller Begriff das ist. Und ich hoffe, dass die Podcast-Reihe weitergeht und bin sehr gespannt.
Ja, super. Besten Dank. Also Julian, dir besten Dank aus Münster für die Fragen und dabei sein. Besten Dank dir, Klaus, für die Einladung. Nochmal besten Dank für Nico, für die Technik, die wir nutzen. Und es geht natürlich weiter, wie Klaus schon sagt. Wir werden demnächst uns dann von Kate Raworth das Konzept der Donut-Ökonomie anschauen, das ja relativ große Dynamiken auslöst. Bei Städten, bei Ländern, also von Neuseeland über Amsterdam bis hin zu Unternehmen, die sagen, wir müssen jetzt anders wirtschaften. Und das schauen wir das nächste Mal an, ob das uns einfach einen Schritt weiterbringt. Und dann bedanke ich mich nochmal bei Klaus und folgt uns auf unserem Podcast-Kanal oder auf unserer Webseite. Und bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder losstechen, um das bessere Leben zu finden. Besten Dank.
Tschüss.